Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Der grüne Hügel wird uns heute beschäftigen, der Ort für das Werk des Komponisten Richard Wagner, die Bayreuther Festspiele. Sie geben selbst längst Stoff für Opernzyklen ab. Ein neuer Akt begann heute. Wir berichten gleich außerdem über künstlerische Reflexionen der starken Bildsprache politischer Aktionen, über das Streaming französischer Theater und über die besten Bauten in und aus Deutschland. Heute wird der DAM-Preis verliehen. Das ist eine Auszeichnung, die das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt vergibt und die Werbung machen soll für vorbildliches Bauen. Und das ist ja aktuell vielleicht besonders nötig. Zu sehr steigen jedes Jahr die Bodenpreise, als dass sich nicht auch schlechtes Bauen lohnen würde. Selbst Leerstände können wegen der Preissteigerungsrendite profitabel sein. Beatrix Novi über gute Häuser, nicht überall in Deutschland.
Eine gute Gelegenheit, Deutschland besser kennenzulernen, ist ein deutscher Architekturpreis. Detektive im Dienst dieser Ehrung schwärmen lange Zeit hindurch überall hin aus, um die nicht allzu zahlreichen Exempel wünschenswerter Baukunst aufzuspüren. Am Ende ergibt sich eine spezielle Landkarte mit farbigen Punkten für die Orte, an denen man fündig wurde. 100 Projekte umfasst die Vorauswahl, von denen für das Jahrbuch des DAM noch 22 übrig bleiben. Peter Carola Schmal, Direktor des Architekturmuseums.
Zum Beispiel ist das Bundesland Hessen jetzt gar nicht mehr dabei. Das ist traurig, aber so ist das Leben. Im Inneren ziemlich leer, im Süden immer noch voll. Diesmal der Westen, NRW gut vertreten und Berlin wie immer sehr gut vertreten. 4 von 22 in Berlin, aber von allen 22 Büros stammen sogar 8 aus Berlin. Das ist doch immer wieder interessant.
Außerdem lernen Menschen, denen von Westfalen nur die Spezifikation Ostwestfalen geläufig war, heute das Museums- und Kulturforum Südwestfalen in Arnsberg kennen. Das 400 Jahre alte Palais, in dem das Sauerlandmuseum residierte, wurde vom Büro Betz und Koch erweitert durch einen den steilen Hang abwärts gestuften, travertinverkleideten Erweiterungsbau. Ebenfalls in der Shortlist finden sich allein 3 Kitas, eine davon in einem Atriumhaus auf dem Gelände der berühmten Großsiedlung Neue Fahr in Bremen. Ein, soweit zu sehen, durch Atrien und Galerien freundlich offen gestaltetes Beispiel sozialen Wohnungsbaus. Mit, für die Neue Fahr einst untypisch, nur 3 Etagen. Und ein Neubau in einem Gründerzeitviertel Nürnbergs zeigt, wie sich allmählich die sturen Perspektiven ändern. Schmückende alte Bauteile und goldfarbene Balkongitter als Verbeugung vor der Umgebung? Und dennoch soll dies kein restaurativer Investorenkitsch sein? Kurator Jörg Förster.
Noch vor 20 Jahren wäre das ein Thema gewesen. Golden lackiertes Metall, so eine Art No-Go in der Architektur, in der wahrhaftigen Architektur. Hild und K. hat ihr sich immer wieder auseinandergesetzt mit diesem Thema, wie verhält es sich mit dem Schmückenden, wie verhält es sich auch mit ironisierenden Elementen oder mit Zitaten.
Auch ein Name der Star-Architecture kommt vor in der Shortlist. Ein zur weitläufigen, selbstverständlich skulpturalen Promenade umgedachter Deich in Hamburg vom Büro der verstorbenen Zaha Hadid. Schließlich die Finalisten. Auf einer nach dem Zweiten Weltkrieg liegen gebliebenen Baulücke in Berlin-Moabit entstand das Wohnregal. Dieses System, mit dem Fertigbauteile geschossweise zusammengefügt werden, hatte einen Vorläufer schon bei der Berliner Internationalen Bauausstellung 1984. Lange wurde damals noch über die Möglichkeiten des Modells, etwa für genossenschaftliche Nutzungen, diskutiert. Vormontiert ist das Ganze in nur 6 Wochen. Der Architekt und Bauherr von heute, Marc Frohn, umgab die Betonkonstruktion mit vorgelagerten Schiebeelementen, die Freiräume schaffen, große Loggien, dazu ein offenes Treppenhaus und Offenheit für diverse Nutzungen. Nutzungsmix auch in Oberhausen, wo Kühn Malvezzi ein Arbeitsamt bauten, ganz in der ziegelbetonten Tradition der Ruhrgebietsumgebung und auf dem Dach ein Gewächshaus, gewidmet der Forschung am Urban Farming. Von ganz fern erinnert diese Kombination aus Arbeitsamt und Nutzgarten an die 20er Jahre, als der Selbstversorgergarten für die krisengeschädigte Arbeiterschaft so viele Architekten beschäftigte. Der Gewinner des DAM-Preises steht in München auf einem seit einigen Jahren in Entwicklung befindlichen früheren Industrieareal. Hier entsteht ein neues Quartier, das Spuren der Vergangenheit bewusst bewahren will. Genau das Richtige für das Rotterdamer Büro MVRDV, das aus dem Gebäude Werk 12 ein weithin auffallendes Zeichen setzte, mit Großbuchstaben, die Puh oder Wow oder Ah rufen, comicartig, angebracht an den umlaufenden Loggien. Die Treppe, die schräg dazwischen funkt, ist öffentlich. In den 5,5 Meter hohen Etagen, endlich mehr Loft für München, gibt es Cafés, Büros, ein Fitnessstudio. Gewiss ein Platz für eine trendy Nutzergruppe, wie die Internetzeitung Baunetz mutmaßte. Aber ein Stück Architektur, das noch viel mitmachen kann.
Der DAM-Preis 2021, die Verleihungsfeierlichkeit, findet ab 18 Uhr statt auf der Webseite des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt. In einem vorbildlichen Bau seiner Zeit im Festspielhaus wurden 1876 die Bayreuther Festspiele gegründet, mit einem einzigen Zweck, das Werk Richard Wagners aufzuführen. Seitdem, so könnte man kurz zusammenfassen, ist viel passiert und immer waren Wagners dabei. Aktuell leitet die Festspiele die Urenkelin des Meisters, Katharina Wagner. Heute wurde das Programm vorgestellt für die Festspiele dieses Jahres. Jörn Florian Fuchs ist unser Bayreuth-Gewährsmann. Herr Fuchs, Christian Thielemann ist noch nicht verlängert als Musikdirektor, wird es aber wahrscheinlich, aber der Vertrag liegt noch nicht vor. Dafür liest man in der Pressemitteilung, Andres Nelsons kommt zurück. Der hatte, wohl im Streit mit Thielemann, vor 3 Jahren das Haus türenknallend verlassen. Was ist denn da los?
Das ist natürlich eine sehr interessante Personalie. Thielemann wird in diesem Sommer doch auch einmal zugegen sein. Er dirigiert den Parsifal Konzertant, eine Aufführung. Nelsons macht so ein Wagner-Potpourri mit verschiedenen Szenen, vor allen Dingen aus der Walküre. Und das Ganze wird 2 Konzerte geben, kann man sagen, 2-1 für Nelsons. Nein, Spaß beiseite. Es gab ja immer wieder, auch ich denke zu Recht, die Vorwürfe, dass Christian Thielemann eben so einen ganz speziellen Wagner-Klang etablieren möchte und eben Kollegen, bis jetzt waren es ja immer Kollegen, jetzt in dem Jahr ist Oksana Lüniw als Dirigentin des Fliegenden Holländers dabei, also auch eine Kollegin, aber dass er nicht möchte, dass dieser Klang verwässert wird. Und das ist natürlich ein Problem, das hatte auch Kirill Petrenko zu spüren bekommen etwa. Und da scheint aber jetzt das auch ein Statement zu sein, vielleicht auch wirklich von der Festspielleitung zu sagen, nein, wir möchten schon jemand wie Nelsons hier gerne haben. Und Thielemann, sein Vertrag, das hat mir heute Katharina Wagner am Telefon bestätigt, der wird auf jeden Fall nicht in dieser Form verlängert, aber er wird neu ausgearbeitet und es verzögert sich im Moment nur deswegen, weil Thielemann eben auf absehbare Zeit diverse andere Verpflichtungen hat und man das Ganze einfach koordinieren muss. Heißt also, man möchte ihn in Bayreuth haben, aber ich denke mal nicht mehr ganz mit diesen überirdischen Kompetenzen, die er bis jetzt hatte.
Sie sind über den Fliegenden Holländer jetzt ziemlich schnell hinweggegangen. Eine Oper mit zahlreichen Chorpartien. Wie ist das überhaupt pandemiebedingt im Juli und August zu spielen, dann auch noch mit großem Chor auf der Bühne?
Das ist alles im Moment mit heißer Nadel gestrickt und da wird man also doppelgleisig jetzt arbeiten. Dmitri Tschernjakow inszeniert das. Das ist auch ganz interessant nach so Handschriften wie Neuenfels, Kastorf, auch eigentlich Leuten wie Tobias Kratzer oder auch diesem Lohengrin, diesem farbreichen Lohengrin in der Ausstattung von Neo Rauch, ist es sicher so, dass jetzt mit Tschernjakow so ein sehr genauer psychologischer Arbeiter am Werk ist. Ja, und er muss damit umgehen, dass man eben im Moment nicht weiß, gibt es die Chöre auf der Bühne oder müssen die zugespielt werden aus einem Saal nebenan. Also so wird man verfahren. Der Plan ist schon, vollgültige Oper zu spielen. Es gibt ja auch den Tannhäuser und die Meistersinger, die wieder aufgenommen werden. Und es ist auf jeden Fall gut, vom Bestmöglichen, sage ich mal, auszugehen und dann eben gegebenenfalls zu sagen, wir haben einen Plan B und C, aber wir müssen nicht die Festspiele wieder absagen.
Ein bisschen scheint aber doch die Pandemie in das Programm auch hineinzuragen. Es gibt so eine Art Rettungsring, könnte man vielleicht sagen. Der Zyklus selbst wird nicht so zu sehen sein und zu hören, sondern ein multimediales Kunstwerk für drinnen und draußen, in dem sich, so lese ich hier, das Großwerk spiegelt.
Ja, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend und das ist auch wirklich ein Coup, denn der große neue Ring von Valentin Schwarz inszeniert und Inkinen als Dirigent ist ja für nächstes Jahr angekündigt. Inkinen wird sich vorstellen als Wagner-Dirigent bei 3 Aufführungen der Walküre, die nun Hermann Nitsch, ja, ich weiß es nicht, ob er es installiert, ob er es inszeniert, es steht im Programmheft einfach, er wird ein Aktionskünstler sein, da steht also gar nicht Regie. Was auch gut ist, denn Regie führen kann der Herr nur wirklich nicht. Ich habe nun mehrere Sachen gesehen und es sind natürlich natürlich die üblichen Schüttaktionen. Ich bin mir etwas unsicher,
muss man sagen.
Ja, genau, mit Blut und anderen Körpersäften. Also da wird es jetzt dieses Jahr Klaus-Florian Vogt und Lise Davidson treffen unter anderem, die dann, weiß ich auch nicht, in welchen Körperflüssigkeiten warten müssen. Werden wir sehen, darauf müssen wir warten. Ich finde das eine eigenwillige Besetzung. Aber was die Marie-Louise Mainz, die diese Reihe Diskurs Bayreuth verantwortet, sonst noch mitkreiert hat, das lässt sich schon sehen und hören. Zumindest wirkt es toll auf dem Papier. Da ist etwa Nikolaus Habian, der ein Open-Air-Rheingold-Projekt mit neuer Musik und neuen Texten im Festspielpark macht, und auch Siegfried wird multimedial sein, Götterdämmerung als Installation im Park. Das finde ich tatsächlich eine tolle Sache, solche Produktionen zu machen. Noch dazu ist es für die Aerosolproblematik natürlich toll, wenn man den Festspielpark halt dann bespielen kann. Also da wird dieses Jahr, bei dem man nicht genau weiß, wie es läuft, erstmal nicht als Krise, sondern als Chance begriffen. Und das muss ich sagen, finde ich gut.
Ganz, ganz kurz noch zur neuen Struktur, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters gefordert hatte und die immer mal wieder in der Diskussion war. Keine Nachricht.
Das ist immer noch unklar. Es gibt die Vermutung, dass der Einfluss der Familie beschränkt werden soll von Grütters. Auf der anderen Seite, was auf jeden Fall klar ist und Katharina Wagner auch begrüßt, eine Strukturänderung, was die Sanierung des Festspielhauses betrifft, die kostet sehr viel Geld. Und dass da nicht alle rein und durcheinander reden, ist, denke ich, sehr gut. Also da sind sich Wagner und Grütters einig.
Jörn-Florian Fuchs über die Bayreuther Festspiele im 145. Jahr ihres Bestehens. Wenn man spielen kann, dann ist Theater ganz bei sich. Wenn nicht, dann muss es andere Wege suchen und damit andere Formen. Denn ein abgefilmtes Theaterstück, das ist keins und kein Film dazu. Solche anderen Formen fand zum Beispiel der Direktor des Pariser Théâtre National de la Colline, Vajdi Mouawad. Ein kleines, persönliches, ein rein akustisches Format hat er gefunden, das Journal du Confinement nämlich, das Lockdown-Journal, über das wir berichtet haben hier bei Kultur heute. Nun, im zweiten Lockdown experimentiert man auch an anderen Theatern mit Podcast-Formaten. Eberhard Spring findet sehr erfolgreich und sinnvoll.
Radio Amandier, Revue Sonore.
Mit lärmigem Metal-Sound begrüßt das Théâtre des Amandiers die Hörer seiner Podcast-Reihe Radio Amandier Revue Sonore. Der nicht unumstrittene scheidende Intendant Philippe Ken hat das bedeutende Theater in der Pariser Banlieue in den 7 Jahren seiner Direktion zu einem Raum für crossmediale Experimente umgebaut und es für all jene Künstlerinnen und Künstler geöffnet, die an den Schnittstellen von bildender Kunst, Performance, Theater, Film und Musik operieren. Einer von ihnen ist der Avantgarde-Cineast Bertrand Mandicot, der am Théâtre des Amandiers in diesem Jahr eigentlich seine Neufassung des Fantasy-Klassikers Conan der Barbar auf die Bühne bringen will. Während das fürs physische Publikum in den Sternen steht, öffnet das Theater einen rein akustischen Blick in künstlerische Werkräume der Vorbereitung.
Paris, 10h du matin, rue de Charonne.
10 Uhr morgens in der Rue de Charonne in Paris. Tonstudio des Musikers Pierre Desprats, Treffen mit dem Filmregisseur Bertrand Mandicot zur Vorbereitung eines hybriden Schauspiels, Theater und Film gleichermaßen. Alles, womit Theater experimentiert und das seinen Platz in der Spielzeit- und Programmheftprosa sonst nicht findet, soll in dem Podcast einmal Thema werden. Fragen von Energie, Farbe, Zusammenfließen von Musik und Bild. Eine Metaphorik, die Bertrand Mandicot am Beispiel erklärt. Die Musik ist wie ein Wildbach. Man knallt in der Bewegung gegen die Felsen, aber das Wasser, die Musik zieht einen immer weiter. Die Musik muss etwas Flüssiges sein, das Bild hingegen etwas Statisches. Auf jeden Fall geht es da um die Begegnung von Wasser und Stein. Der Sounddesigner Pierre Desprats schlägt musikalische Elemente vor. Der Podcast macht Prozesse der künstlerischen Entscheidung nachvollziehbar. Ähnlich ist das in einem anderen Podcast der Reihe, in der Guillaume Aubry zur Vorbereitung einer weiteren geplanten Inszenierung befragt wird. Der junge Architekt und Künstler stellt sich in dem Corona-bedingt aufs neue Jahr verschobenen Projekt Quel bruit fait le soleil die fürs Theater ungewöhnliche Frage, welches Geräusch der Sonnenuntergang macht. Es geht um den geheimen Lärm des Sichtbaren, um die unerhörte Energie stummer Bilder, wie im berühmten Gemälde Der Schrei des norwegischen Meisters Edvard Munch. Mir ist erst vor kurzem klar geworden, dass dies ein Sonnenuntergangsbild ist. Munch selbst schrieb, dass er einen in Brand geratenen Himmel gemalt hat und eine Natur, die schreit. Es ist also nicht diese Figur im Bild, die schreit, es ist der entflammte Horizont hinter ihm, der da schreit. Und die Figur dreht sich zum Betrachter und hält sich die Ohren zu. Da wurde mir klar, so verrückt ist mein Projekt gar nicht.
Je me suis dit, non, mais en fait, voilà, en fait, je ne suis pas complètement fou.
Am ebenfalls traditionsreichen MC 93 Bobigny wird die Begegnung von Dokumentarfilm und Theater thematisiert, wohingegen das Théâtre de la Colline unter der Leitung des libanesischstämmigen Wajdi Mouawad gleich verschiedene Podcast-Formate betreibt, die allesamt den abgerissenen Faden zwischen Publikum und Theater, Mensch und Gesellschaft wieder aufnehmen wollen. Der Ariadne Faden wird zur zentralen Metapher dieser Reihe. Hier schaffen Zuschauer kurze Handyvideos im Hochformat, wobei das letzte Bild der vorangehenden Episode in der dann folgenden aufgegriffen werden soll. Das sind Bilder aus Privaträumen, Blicke aus Fenstern, Alltag und Reflexion. Da kommt einmal auch eine Flasche ins Bild und eine Teilnehmerin erklärt mit ihrer Stimme aus dem Off:
Je veux lancer la bouteille à la mer de toutes mes forces.
Mit ganzer Kraft werfe ich die Flasche ins Meer und hoffe für sie auf eine lange Reise. Ich werde geduldig sein müssen beim Warten auf deine Antwort. Aber antworte mir noch vor dem Ende der Welt. Die Flaschenpost als Sinnbild einer prekären Verbindung der in diverse Einsamkeiten zerfallenden Menschengesellschaft zu Corona-Zeiten. Wajdi Mouawad rief bereits vor Wochen zu einer mythentrunkenen Aktion der Heilung mit den Mitteln des Theaters auf. Schauspielerinnen und Schauspieler sprachen jeweils in Einzelgesprächen mit Hinterbliebenen von Corona-Toten. Die Aufzeichnungen der Telefongespräche werden nun tief unter der großen Bühne des Theaters aufbewahrt. Statt seine Schauspielbilder ins digitale Format zu zwängen und Modernität zu beweisen, kann Theater natürlich auch versuchen, den umgekehrten Weg zu gehen und zur Kultstätte alter Schule zu werden.
Theater im Ohr, die Podcast-Angebote französischer Bühnen, auch eine Neudefinition von Theater. Was Bilder vermögen, das hat lange die Kunst gezeigt und behauptet. Sie können zuspitzen und entlarven, emotional bewegen und Handeln rechtfertigen. Sie können die Überlieferung sichern, aber auch sie steuern, Geschichte schreiben. Was aber sind diese Bilder der Kunst gegen die, die wir mit stockendem Atem am Fernseher verfolgen und die uns zeigen, wie Anhänger von Donald Trump im Kapitol Jagd auf Abgeordnete machen oder solche, die zeigen, wie zwei Flugzeuge ins World Trade Center stürzen? Hat die Kunst da etwas zu entgegnen? Carsten Probst über die Konkurrenz von Kunst- und Medienbildern in unsicheren Zeiten.
Storming of the Mind, Erstürmung der Gedanken, so betitelte Rob Hunter in den 1970er Jahren seine Strategie, politische Botschaften unter die Leute zu bringen. Damals ging es um Umweltschutz. Rob Hunter war Werbegrafiker, vor allem aber war er einer der Gründer von Greenpeace. Als solcher ersann er gefährliche und vor allem spektakuläre Aktionen, auf hoher See zum Beispiel, gegen den Walfang. Sie wurden von seinen Mitstreitern gefilmt und die Bilder anschließend an die Medien lanciert. Mindbombs. Gedankenbomben nennt man solche Aktionen in der Medientheorie, die das Publikum an den heimischen Bildschirmen mit inszenierten Gefahrensituationen konfrontieren sollen, um maximale Aufmerksamkeit zu erzielen. Und dieses Mittel wussten alsbald auch politische Extremisten für sich zu nutzen.
Wir wissen aus den Schriften der RAF, die auch von Horst Mahler verfasst wurden, dass diese linksextreme terroristische Gruppe in Deutschland sich auch als Gedankenkrieger bezeichnet hat. Das bedeutet, seit den 70er Jahren und mit der Entwicklung der neuen Medien, wie Fernsehen vor allem, ist eben die Mindbomb ein besonderes Element in der Kommunikationsstrategie von politischer Gewalt geworden.
Sagt der Kunsthistoriker Sebastian Baden, der zum Thema Terrorismus und Bildkultur geforscht hat. Die einst erhoffte Erstürmung der Gedanken durch Greenpeace hat durch den Sturm auf das Kapitol in Washington durch Trump-Anhänger jüngst eine bestürzende Aktualisierung erfahren. Das Vordringen der Trumpisten ins demokratische Zentrum, ihre Verkleidungen und viral gegangenen Fotos von besetzten Büros und Tagungssälen entsprechen einer von langer Hand geplanten Eskalation der Bilder, um in die Köpfe des Publikums vorzudringen, so wie einst auch beim medialen Kalkül von Islamisten seit 9/11.
Es ist somit ein Sensation-Marketing der Demokratiegegner, was wir hier beobachten. Das ist gefährlich und es funktioniert im Sinne der Mindbomb-Werbestrategie. Die bürgerlichen Zuschauer bekommen es mit der Angst zu tun, weil eine bewaffnete Gruppe die allgemeine Sicherheit bedroht und somit die Frage aufwirft, wo ist eigentlich heute noch Sicherheit gegeben?
Auffallend ist, Kunst hat der Eindringlichkeit und Gewalt solcher Mindbombs, die sich im Langzeitgedächtnis festsetzen, kaum Vergleichbares entgegenzusetzen. Wäre aber gerade nicht sie berufen, in historisch heiklen Situationen wie der drohenden gesellschaftlichen Spaltung demokratische Werte bildmächtig zu verteidigen?
Gute Kunst reproduziert nicht die visuelle Propaganda, sondern sie macht deren Funktion und Besonderheit erst deutlich.
Ist Sebastian Baden überzeugt und nennt aktuelle Beispiele.
Wenn man die Installation von Kader Atiyah, The Culture of Fear, aus dem Jahr 2013 betrachtet, sieht man, wie die Ursprünge dieser Bildpropaganda in der Medienrevolution des 19. Jahrhunderts entstanden sind und Zeitungen und Nachrichtenmagazine über sensationelle Titelbilder dazu führen, solche aggressiven Botschaften zu verbreiten. Und Mourechin Alayari hat zum Beispiel vom Islamischen Staat demolierte assyrische Skulpturen mit einem 3D-Verfahren rekonstruiert und somit die Erinnerungskultur reanimiert. Man kann sagen, Mindbombs lassen sich also auch umkehren.
Die Aufzählung ließe sich beträchtlich erweitern, auch um prominente Beispiele wie den sogenannten RAF-Zyklus des Malers Gerhard Richter vom Ende der 1980er Jahre oder um die junge Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann, die mit ihren aktuellen Möbelinstallationen die Lebenswelten von Rechtsradikalen nachbaut und sie so zu bannen versucht. Zahlreiche Beispiele von Kunst gegen die unheilvolle Allianz von Medienprofit und Mindbombing will Sebastian Baden im Spätsommer in einer Ausstellung der Kunsthalle Mannheim versammeln und so die Kunstgeschichte als Abwehrschild gegen mediale Überwältigungsstrategien aktivieren.
Die Bilder hinterfragen, ihre Strategien zur Kenntlichkeit entstellen. Das ist heute Kernkompetenz der Kunst. Die Kulturnachrichten mit Stefan Koldehoff.
Es ist die Woche der abgesagten Messen. Kunst in Maastricht, Basel und Köln werden Messen auch 2021 nicht wie geplant stattfinden. Und heute ist nun auch die Leipziger Buchmesse wegen der Pandemie abgesagt worden, zum zweiten Mal nach 2020. Eine Großveranstaltung könne unter den aktuellen Voraussetzungen nicht geplant werden, so hieß es zur Begründung. Messedirektor Oliver Zille versprach aber, dass Leipzig im Frühjahr nicht ganz ohne Literatur bleiben werde.
Klar ist, dass wir den Preis der Leipziger Buchmesse physisch durchführen werden und wollen. In der Kongresshalle klar ist auch, dass es eine Eröffnung dieses abgespeckten Lesefestes geben wird mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung.
Die VeranstalterInnen hatten die Leipziger Buchmesse wegen der Pandemie bereits frühzeitig von März auf Mai verschoben. Auch daraus wird nun nichts. Cicely Tyson war so viel mehr als nur eine Schauspielerin. Für mehr als eine Generation von Frauen war sie ein Vorbild und für viele afroamerikanische Kolleginnen eine Wegbereiterin in einer Zeit, in der es gerade für schwarze Frauen alles andere als selbstverständlich war, im Showbusiness Erfolg zu haben. In Erscheinung trat Tyson zunächst als Model. Ihre Leinwandkarriere startete sie mit kleineren Rollen. 1968 war sie zum Beispiel in »Das Herz ist ein einsamer Jäger« zu sehen. 1972 gab es für die Darstellung einer Farmersfrau im Drama »Sounder« eine Nominierung für den Oscar als beste Schauspielerin. 1977 trat Tyson in der Fernsehserie »Roots« auf, die die Geschichte einer afroamerikanischen Familie erzählte. Viele weitere Auszeichnungen folgten, darunter zwei Emmys für ihre Rolle als 110 Jahre alte Ex-Sklavin in dem US-TV-Drama The Autobiography of Miss Jane Pittman und 2018 der Ehrenoscar. Nur eine Schauspielerin zu sein, habe sie sich nie leisten können und wollen, sagte Cicely Tyson, als sie im vergangenen Jahr in die Television Academy Hall of Fame aufgenommen wurde. Sie habe die Öffentlichkeit immer dafür genutzt, etwas zu transportieren.
I just could not afford the luxury of being an actress. There were some issues I wanted to address, and as I said, I used my career as my platform. That it would bring me to a moment like this is nothing that I ever fathom. I just was doing what I felt was important for me to do.
Nun ist die Schauspielerin, die auch mal mit Miles Davis verheiratet war, im Alter von 96 Jahren gestorben. Eine Königin und Vorreiterin in der Tat, twitterte Broadway-Star Tracy Thomas.
Stefan Koldorf war das mit den Kulturnachrichten. Dankeschön. Das Impfen, die Kinderrechte und die Sterbehilfe, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Fürs Zuhören bei Kultur heute dankt Jörg Biesler.